Hallo allesamt. Ich habe jetzt ja schon mehr als 30 Passanna-Kurse hinter mir, davon die meisten Selbstkurse. Und da kommt man auf einige Tipps, die man da brauchen könnte, wenn man Anfänger ist, also die mir auf jeden Fall geholfen hätten, wenn ich das gewusst hätte denn von Anfang an. Und da werde ich öfter mal gefragt, ob es da was gibt, weltlich und spirituell, was es zu erwähnen gäbe. Dass es das vielleicht ein bisschen leichter, verständlicher macht, ne, dort zu sein, weil das ist schon herausfordernd. Die meisten werden merken, dass es Tage gibt in diesen 10 Tagen wie Passana, wo es mal schwerfällt, ne, definitiv, und man auch vielleicht abbrechen möchte und solche Geschichten. Das ist, sage ich mal, ganz normal. Das haben die meisten so und geht auch wieder vorbei. Also ein paar Tipps, die jetzt nicht die Technik verändern und dergleichen, ja, einfach dem folgen, wie die Technik auch gelehrt wird. Das ist sowieso so. Sonst weißt du ja nicht, was du da bekommst, ne? Worauf dich da einlässt. Und deswegen sowieso empfehlenswert, auch da haben schon einige Fehler gemacht, dass du das in der Landessprache hörst. Es sei denn, dass du irgendwas wirklich sehr, sehr gut und sehr fließend sprichst, weil ich hätte mal jemanden gekannt, der das im Ausland, außerhalb von Deutschland, einen Kurs besucht und auf Englisch gehört, konnte aber jetzt nicht so gut Englisch, deswegen hat er nur die Hälfte verstanden, meinte er, und deswegen auch nicht alles richtig gemacht. Und das geht halt nicht. Also deswegen hörst dir als Deutscher auf Deutsch an, fertig. Auch egal, wo du auf dem Planeten bist, die können dir das auf Deutsch organisieren. Und später ist es dann mal auch spannend, das auf Original Englisch zu hören, weil die Vorträge sind auf Video aufgezeichnet worden mit Goenka und sind auf Englisch. Aber dennoch solltest du es 100% verstehen und nicht nur zu 80% verstehen, weil das sollte sauber sitzen, ne? Weil wer weiß, wie oft du noch dazu kommst, das nochmal zu wiederholen, so einen Kurs. Und so, fangen wir mit den weltlichen Sachen an. Nur Kleinkram, eigentlich wird auch ein bisschen erklärt, auf deren Homepage zum Beispiel, dass man empfiehlt, eine Thermoskanne mit dabei zu haben. Das kann ich auch empfehlen, gerade wenn es mal kühler draußen sein sollte. Denn was mir geholfen hat, dass 4 Uhr morgens aufstehen ist relativ früh, ja, und dann 4:30 geht es dann los und dann hast du relativ spät eigentlich erst das Frühstück, dass mein Magen das nicht so gewohnt war. Und ich gemerkt habe, wenn ich morgens dann kaltes Wasser trinke, dann bekomme ich noch mehr Hunger, ne? Weil kaltes Wasser ist halt anregend für den Darm. Und dann bekommst du Hunger, obwohl du gar keinen Hunger hast, nur weil der Darm sich gerade bewegt. Und habe dann mir warmes Wasser immer genommen, entweder morgens einfach aus dem Hahn oder, was ich am liebsten gemacht habe, ist mir abends einfach einen Tee in die Teekanne zu packen mit ein bisschen Honig dabei. Und da ist dann der morgens dann auch warm ist und dann den getrunken, weil das bisschen Zucker und von dem Honig und auch die Wärme haben meinen Magen absolut mal gar nicht aufgeweckt. Und das war ziemlich gut. Und wer es morgens schwer haben sollte, bis zum Frühstück durchzuhalten, ja, das ist ja so ein Tipp. Ansonsten halt mit warmem Wasser morgens zu arbeiten. Und auch generell vielleicht, ja, aber das ist eben regt den Darm nicht an. Und das kannst du nicht brauchen, dass du da um 5 Uhr morgens sitzt und meditierst und dein Magen die ganze Zeit knurrt. Das ist eher lästig. Dann kann ich empfehlen, dir Ohrstöpsel mitzunehmen. Vernünftiger. Ich habe jetzt kein Oropax, weil ich finde dieses Wachs nicht so geil, sondern halt die aus Schaumstoff, die man so zusammendrückt und dann ja, das wirst du schon rausfinden. Ne? Und das kannst du brauchen, weil du weißt nicht, für wen du ein Zimmer teilst und wer denn schnarcht oder im Nachbarzimmer vielleicht jemand schnarcht oder so, weil das sind ja recht viele Menschen, die diesen Kurs besuchen. Und mir, also ich kann dabei jetzt nicht schlafen, wenn jemand dann schnarcht. Mittlerweile geht es zwar einigermaßen, aber damals konnte ich es halt gar nicht. Und du hast eh relativ wenig Schlaf. Und hast auch recht anstrengende Tage, obwohl ihr eigentlich gar nichts macht. Und da ist ein guter Schlaf schon relativ wichtig. Also deswegen Ohrstöpsel organisieren. Dann auch, du hast, wenn du anreist, noch Zeit zu sprechen bis abends um 20 Uhr. Dann gibt es den Abendvortrag und danach ist das Schweigen angesagt. Das heißt, danach kannst du mit deinen Mitzimmernachbarn nichts diskutieren. Das heißt, ich würde sehr empfehlen, dass ihr darüber sprecht, was Lüften sprecht, ja. Also wer wann wie lüftet, gerade wenn es kalt draußen sein mag, weil ich hatte einmal einen Freak gehabt im Zimmer, der musste immer das Fenster offen haben, obwohl es draußen minus 10 Grad war und ich habe deswegen eine Erkältung bekommen, auch wenn man das nicht muss, ja. Also Kälte gleich Erkältung, dass die Gleichung stimmt jetzt so nicht. Aber es kann einfach übertrieben sein, wenn man es nicht gewohnt ist, in so extrem kühlen Temperaturen zu schlafen, sollte man das vielleicht ein bisschen erstmal klären, ja, wie ist es mit dem Lüften, vor allem wenn du ein Bett hast unterm Fenster. Und das kannst du nachher nicht mehr. Deswegen machst du am besten gleich vor dem Abendvortrag, das mit deinen Bewohnern zu klären. Und auch ist es so, dass in dem Zimmer normalerweise, auch das wird nicht immer perfekt gehandhabt, aber normalerweise die Betten so gelegt sind, auch von der Bettwäsche und von den Kissen her, dass du entweder Kopf an Kopf liegst oder Fuß an Fuß liegst, dass du also nicht irgendwelche Füße auf deinen Kopf zeigen oder deine Füße auf den Kopf jemand anderem zeigen. Energetische Gründe, dass das so ist. Das wird im Zentrum nicht groß betont, auch nicht groß erklärt. Ne? Aber es hat energetische Gründe, weil du in der Regel über die Hände, über die Beine ableitest. Und es nicht darum geht, dass du für andere ableitest oder andersrum, ne? Dass du anderen wieder irgendwelchen Sachen von dir abgibst, die dann über die Nachwelt abgeleitet werden. Das heißt, dann achte mal drauf, falls irgendeiner was verändert haben sollte, beziehungsweise du irgendwas verändern wollen würdest, dass Kopf an Kopf und Fuß an Fuß halt weiterhin gilt. Ansonsten kannst du immer auch dann, wenn irgendwas nicht so angemessen sein sollte, den weltlichen Helfern Bescheid sagen, dass sie mal dem Lehrer fragen, weil der will es wissen. Ja? Und das sind, finde ich, Details, die sind für die 10 Tage relativ wichtig. Also ich achte zumindest drauf. Und ja, muss jetzt nicht zwingend unbedingt was machen, ja? Wenn man das mal vielleicht nicht so ganz beachtet. Aber in 10 Tagen passiert eine ganze Menge Energie waschen, was man dort tut. Und da sind auch solche Details zu achten, kann da sehr hilfreich sein. So, das waren so die weltlichen Sachen, also nicht so wirklich viel, was man wissen müsste. Vielleicht noch Hausschuhe mitbringen und solche Geschichten, ja. Also das ist ein bisschen Gusto. Ansonsten auch, wer es zum ersten Mal macht, gucken. Du hast in einem Zentrum normalerweise Sitzbänke, du hast Kissen aller möglichen Sorten, dass du dir rumprobierst, was für eine Art Meditationssitz ist denn eigentlich deiner. Bist du eher so der auf der Bank Sitzende? Oder bist du eher jemand, der auf Kissen sitzt, auf einem Keilkissen, wie hoch und so weiter, ja. Also ganz oft ist das so, dass wenn die Beine einschlafen und meditieren, dass man zu niedrig sitzt. Das ist ganz, ganz häufig so. Die meisten beachten das nicht, weil sie es auch einfach gar nicht wissen. Und irgendwie die fortgeschrittene Meditierenden vor sich dann zu sehen, weil als Neuer sitzt du eher hinten. Und je älter die Schüler sind, manchmal sitzen die halt vorne in der Reihe. Und dann meistens sitzen die relativ tief. Und man ja auch ein bisschen angespornt ist oder Yoga irgendwie Lehrer ist oder sonst irgendwas offen erlebt, ja, und die dann glauben, sie wüssten dann schon Bescheid und dann halt auch recht tief sitzen. Das kriegst du aber nicht gebacken, weil du sitzt da halt 10 Stunden am Tag, ja, 10 Tage lang. Das musst du können. Und dafür müssen deine Energiebahnen, deine ganzen Faszien, müssen das erstmal drauf haben. Und das ist in der Regel nicht der Fall. Ne? Also ich hatte auch mal einen gehabt, der war Yoga-Lehrer, saß hinter mir und saß da in seinem perfekten Asana, aber das saß er halt 1 Stunde oder 2 drin. Und danach konnte er dir auch nicht mehr. Ne? Das ist nicht aushaltbar, sondern das musst du auch gar nicht leisten. Und was anderes geht es da auch gar nicht. Das heißt, probier ein bisschen durch, welche Art von Kissen für dich da am geeignetsten ist, oder auch Bänke. Und wenn du merkst, dass beim längeren Sitzen deine Beine einfach ständig einschlafen, dann machst du dir was höher. Ja? Dann mach einfach noch ein Kissen drauf, dass du höher sitzt. Das macht erstmal nichts, das ist völlig in Ordnung. Am Anfang geht es nicht darum, dass du einfach von außen optisch irgendwie jetzt malerisch da sitzt. Das ist völlig unbedeutend, sondern dass es funktioniert. Und dass es hilfreich ist, dann eine gute Ableitung zu haben, weil zum Beispiel dass du einfach höher sitzt. Und mit der Zeit wirst du merken, wenn der Geist sich mehr entspannt, wird auch der Körper sich mehr entspannen. Und dann kann schon sein, dass du mit dem Laufe der 10 Tage niedriger sitzen kannst, zum Beispiel, ja. Aber halt auch nicht fett auf dem Boden ohne Kissen, wird den meisten gar nicht gelingen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Das machen selbst die Lehrer nicht, ja. Und da dir gut tun, deinem Körper gut tun, das nützt dir nämlich gar nicht, wenn deine Beine taub werden und dann kalt werden und einspannen und so. Das kannst du nicht brauchen. Also, ne? Am Anfang was höher, auch vielleicht, wenn du merkst, dass die Knie sehr oft schmerzen, dann pack dir ein Kissen unter die Knie auch nochmal, dass sie ein bisschen höher sitzen, weil die meisten können das auch noch nicht hinbekommen, dass sie auf dem Boden sitzen oder auf dem Kissen auf dem Boden sitzen und die Knie den Boden berühren, weil die auch so verspannt sind. Also in meinem Fall war das so, ne? Das ging gar nicht. Am Anfang muss auch gar nicht, dafür gibt es dann genug Kissen und Decken, um das so ein bisschen so sich zu bauen. Da auch gleich zum nächsten Tipp, weil wenn du Vipassana beginnst, spätestens dann kann auch schon vorher der Fall sein, das beginnt ja am 4. Tag erst, dass die Vipassana gelehrt wird. Die 3 Tage vorher sind eine vorbereitende Meditation darauf, die es braucht. Dann kann ich sehr empfehlen, dass du die Hände nicht auf die Knie legst, weil über die Arme, also alles, was so herzaufwärts passiert, wird in der Regel über die Arme abgeleitet. Und wenn du dann die Arme auf deine Knie ablegst, deine Hände auf deine Knie ablegst, wird nicht nur, was unterhalb des Herzens abgetragen wird, über die Beine abgeleitet, sondern eben hat auch nochmal die Hände an die Knie weitergegeben, wenn die Hände da drauf liegen. Und das ist teilweise so viel Belastung, dass in der Regel dann die Beine einschlafen. Also viele berichten, wenn sie dann diesem Tipp halt folgen, dass wenn sie das dann bemerken, meine Beine schlafen oft ein, ich habe meine Hände ja immer auf die Knie legen, dass sie die Hände einfach mal in den Schoß legen und plötzlich die Beine nicht mehr einschlafen, ja? Oder weniger oder nicht so schnell einschlafen zum Beispiel oder aushaltbar. Und das ist nicht immer zwingend, dass das so sein muss, ja, aber das ist die Regel, sage ich mal. Häufiger, dass das so ist, als dass es nicht so ist. Deswegen probier da ein bisschen rum und meine Empfehlung hat Hände in den Schoß. Es sei denn, du kannst diesen Energiefluss schon spüren und es gibt genug Raum, dass Energie abfließen kann. Dann sieht es vielleicht anders aus, ja, aber in der Regel ist das sehr, sehr hilfreich, weil du ja recht lange dort auf dem Boden sitzt. Und da jetzt, sag ich mal, Knieschmerzen oder halt betäubte oder kühle Beine, kalte Beine durch Energiestau nicht brauchen kannst. Das wissen auch vielleicht einige nicht, dass nämlich kalte Füße sind Energiestau. Das ist nicht, dass da zu wenig Energie drin wäre, würde man glauben. Ne? Irgendwie die Heizung ist aus, deswegen ist der Raum kalt, mache ich Heizung an, wird der Raum warm. Das gilt für die Füße nicht. Also nicht Energie fehlt und deswegen werden die Füße kalt, sondern das ist das Gegenteil der Fall. Die Energie staut sich und deswegen werden die Füße kalt. Und wenn du darauf nicht hörst, das heißt, dass du dich ein bisschen höher hinsetzt oder mal kurz bewegst oder mal mehr auf die Beine meditierst zum Beispiel, dann werden die irgendwann auch taub werden. Und das kannst du im Grunde, finde ich, völlig vermeiden durch so etwas. Und wenn du bemerkst, dass deine Beine häufiger einschlafen, was meistens, wie gesagt, ab dem vierten Tag nach Vipassana passiert, dann kann ich dir empfehlen, dass du öfters auf die Beine meditierst. Ne? Zum Beispiel auf den unteren Rücken oder die Hüfte, die Knie, eventuell so ein bisschen die Gelenke mehr öfters beachtest. Also, weil du wirst merken, dann schon lernen, wie Vipassana funktioniert. Da geht es dann um den ganzen Körper, das stimmt schon, das solltest du auch so machen. Aber wenn du merkst, die Beine schlafen zu viel ein, dass es dich zu viel ablenkt und durch Höhersitzen hast du es nicht lösen können, dann kann ich dir empfehlen, dass du ab und zu die Beine etwas häufiger beachtest beim Meditieren, ein bisschen mehr einblendest, weil das wird dafür sorgen, dass das Abtragen auch leichter funktioniert. Dann kann es trotzdem sein, weil ab dem vierten Tag passiert etwas, da sind sich Additan sitzen, das ist ein strenges Sitzen, dass du dich halt nicht bewegst in dieser Zeit, aber halt da Achtung, dieses Stillsitzen für eine Stunde, das machst du nicht aus einer Spannung heraus, dass du dich still hältst, ja, sondern einfach nur so tiefenentspannt wie möglich da sitzen, ohne dich zu bewegen. Das ist ein Unterschied, da still halten und still sein ist ein Unterschied, weil das Halten macht eher so eine Spannung, das still sein ist eher entspannt. Darauf sorgen, ja, dass du dich entspannt dort hinsetzt, zumindest die Muskeln, die sich entspannen wollen, das wollen nicht immer alle, und das halt nicht aus einer Spannung heraus versuchst, dann dich da still zu halten. Und nach einer Stunde kann es dann schon sein, dass deine Knie so ein bisschen eingerostet erscheinen. Also viele fangen an zu stöhnen und zu ächzen, wenn dann der Gong kommt und dann lässt du dich wieder bewegen, dann fangen die an, irgendwie ihre Knie zu massieren und vor Schmerzen irgendwie zu jammern. Und da kann ich dir empfehlen, wenn das wird schon gelöst werden durch Höhersitzen als auch durch die Beine öfters beachten beim Meditieren, behaupte ich mal. Aber wenn du merkst, dass es immer noch relativ viel Energiestau in den Beinen, dann empfehle ich dir, dass du nicht dann so, leidend dann deine Füße und Knie da jetzt irgendwie ächzend beachtest, sondern dass du vielleicht die ein bisschen massierst vorher, bevor du aufstehst, eine Möglichkeit. Und wenn du aufstehst, mache ich dann gerne so, dann steh ganz langsam auf, ja. Also ändere an deiner Art aufzustehen nichts, sonst wie immer, aber mach es halt sehr, sehr langsam, sehr achtsam, sehr feinfühlig für deinen Körper. Es kann gut sein, wenn du dich schnell bewegst, dass es dann eher unangenehm wird, sondern langsam aufstehen in Slow Motion, aber halt nichts ändern. Du wirst merken, wenn du dann ein paar Meter gehst, dass das hilft, dass sich die Energien dann entladen, weil das sieht oft so aus, dass sich viel angestaut hat und das halt zu Schmerzen und Druckempfinden führt. Aber da wirst du merken, das ändert sich sehr schnell, wenn du halt entspannt aufstehst, eben keine Gegenspannung leistest gegen diesen Schmerz und so weiter, gegen diesen Druck. Einfach nur aufstehst, aber halt ganz, ganz langsam, ganz achtsam und dann halt dann gehst, dann wirst du merken, es ist ganz, ganz oft so, dass du aus dem Raum raus bist, schon im Grunde das meiste davon verschwunden ist. Und wenn es nicht ganz sein sollte und es sollte auch nicht allzu kalt draußen sein, dann kann ich dir auch empfehlen, barfuß zu laufen, weil die Erdung, das Ableiten der abgetragenen Energien, ne, auch viel besser funktioniert, wenn du halt im Grunde barfuß läufst. Dann geht das noch schneller, dass es sich wieder tiefenentspannt. Und da wirst du dich wundern, wie schnell das geht, dass Beine, die so aus sich anfühlen, als würden sie erstmal nicht mehr fähig sein zu laufen, doch innerhalb von ein paar Minuten dann plötzlich wieder sich ganz normal anfühlen. Ja? Weil klar, weil du halt dafür gesorgt hast, dass Energie ganz entspannt abfließen kann und sich nicht aufstaut dabei. Ja? Und wenn du dich fragst, das wird wahrscheinlich passieren, weil du hast vor dir halt alte Schüler und auch den Lehrer, dass die einfach nach einer Stunde sitzen, einfach aufstehen und gehen, als wäre nichts gewesen. Das ist richtig, das heißt aber nicht, dass die deswegen kein Druckempfinden haben, keine Schmerzen haben und dergleichen. Das haben die alle genauso. Aber sie geben halt nichts draus, sondern es wird genauso auch nach dem Gong, dann hört das Meditieren quasi nicht auf, sondern wird dann genauso weiter beachtet, dass du nicht darauf irgendeine Art und Weise reagierst, auf diesen Schmerz und diesen Druck, sondern genauso beachtest, auch wenn du jetzt gleich langsam aufstehst und gehst. Und wie gesagt, dass du halt merkst, dass das nicht echt ist in der Regel. Kommt auch mal, kann schon mal sein, ja, aber meistens ist es ein geistiger Eindruck, dieser Schmerz und dieser Druck und das Unangenehme dabei. Und es löst sich halt von selber, indem du halt ganz entspannt den Körper dann noch ein bisschen bewegst, durchs Aufstehen, durchs Rausgehen und so weiter, ein bisschen durch den Garten laufen vielleicht kurz, eventuell sogar barfuß, wenn es notwendig sein sollte. Und das merken, wie schnell sich das dadurch löst, dass dieser Stau sich dann kein Leiden mehr ist und dann nicht mehr stört. Dann passiert es normalerweise auch, dass halt nach den Stundensitzungen oder nach Vorträgen und so weiter die Schüler sich verbeugen. Das sollte natürlich kein Ritual werden, das erklären ja entsprechend dort auch. Meine Erfahrung ist nur, dass es nicht nur energetisch irgendwas macht, sondern dass es eben auch Energien ableitet. Dass es gut sein, dass du im Oberkörper, im Kopf und so weiter Energien aufgestaut hast, die unangenehm sind. Und wenn du dich verbeugst, dass es sehr gut sein kann, dass es dann über die Hände und über die Stirn in den Boden abfließt. Und es kann sein, vielleicht, wenn du feinfühliger bist, dass du das auch merkst, dass das passiert. Und dass diese Atemzüge, die dann von selbst passieren, den Körper irgendwie ein bisschen massieren und entspannen und irgendwann der Körper in so eine Grundentspannung sackt, wenn er vorher so ein bisschen angespannt war durch das lange Sitzen. Kann passieren, wie gesagt, kann sich unbewusst so langsam aufstauen, dass sich das dieses Verbeugen halt einfach entlädt. Und das ist halt, dauert halt eine Weile, 10, 20, 30 Sekunden oder so weiter, und dann wirst du merken, der Körper ist wieder entspannter und du kannst dich leichter aufsetzen. Deswegen ist das Verbeugen, finde ich, deswegen auch günstig. Nicht nur aus Dankbarkeit und aus Wertschätzung, sondern auch zur Ableitung. Das mache ich auch immer sehr gerne. Dann natürlich grundsätzlich keine Techniken mischen, also auch wenn du irgendwas anderes hier noch kannst, wie Sun Gazing etc. Das, wenn du zum ersten Mal hingehst, solltest du halt wissen, was kann das nicht, wie geht das, und dass, wenn du irgendwas mischen würdest, dann würdest du nachher nicht wissen, welche Technik hat genau was gemacht. War es die Mischung aus den Techniken, war es die eine oder die andere Technik. Auch wenn du verführt sein solltest, ja, so ein Sonnenbaden finde ich da jetzt absolut null Problemo, ja, da irgendwie ein bisschen mal, das wird auch den Körper gut entspannen. Und auch Sun Gazing macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied, ehrlich gesagt, meiner Erfahrung nach, aber das musst du als Erfahrung haben. Das heißt, ich empfehle dir, dass du wirklich dann nur Vipassana dort praktizierst, es sei denn, das gibt es ausnahmsweise natürlich mal, dass spontan irgendwas passiert. Ne? Dass du merkst, dass halt spontan der Körper anfängt zu zucken und dann sich spontan bewegen möchte. Das ist was anderes, ja, wenn das spontan passiert. Aber dass du willentlich irgendwelche Techniken mischt, das davon kann ich dir abraten. Für diejenigen, die schon was jetzt hier kennen von mir, wie Sun Gazing, Sonnenmeditieren und andere Dinge, meine Erfahrung ist, dass alles, was mit Hingabe arbeitet, ist kompatibel mit Vipassana. Aber die meisten Techniken, die da draußen gelehrt werden und die sonst existieren, sind keine Hingabetechniken, sondern willensgesteuerte Techniken, und die sind nicht kompatibel. Beziehungsweise muss man sich sehr, sehr gut auskennen, was du da machst, und wer tut das schon? Also ich muss sogar noch sehr aufpassen und weiß ein paar Dinge zwar, aber da muss man extremst aufpassen, das nicht zu mischen. Das geht halt von nach hinten los. Das ist wie Gas geben auf der Autobahn und die Bremse irgendwie reinhauen oder den Rückwärtsgang schalten. Das tut einfach nicht gut, ja, dem Getriebe. Das ist hier dasselbe. Das heißt, Techniken erstmal gar nicht mischen. Später dann, wenn du ein Erfahrener bist, kannst du für dich probieren, wie ist es eigentlich, wenn ich Passana mache und Sun Gazing mache, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, wie alle, die ich kenne, dass es sich nicht beißt gegenseitig, sondern eher unterstützt, aber das ist von Anfang halt nichts. Und wie gesagt, das geht auch nur mit Methoden, die mit Hingabe funktionieren. Und das sind halt eher seltene Methoden. Das sind im Grunde alle, die ich auch zeige und Laura auch zeigen, um die Passana. Aber das sind, weil ich das nur so praktiziere, ich halte von willensgesteuerten Techniken nix. Es gibt ein paar Ausnahmen natürlich auch dort, wenn sie aber aus der Hingabe heraus geboren werden, wenn man so möchte. Deswegen das weglassen, machen wir nur Vipassana, und dann wirst du schon merken, was du davon hast. Zur Aufteilung wissen vielleicht einige nicht, du hast 3,5 Tage vorher vorbereitende Technik, Anapana heißt die, dann hast du Vipassana eigentlich und machst damit hauptsächlich weiter. Und am Ende, am 10. Tag, nennst du halt eine neue Technik, nennt sich Metta-Bhavana. Und ich persönlich, ich fand die 10. Tag, die ersten 3 Kurse lächerlich, bis ich gemerkt habe, das ist das Wertvollste überhaupt. Aber ich war einfach nicht feinfühlig genug dafür vorher gewesen. Und also Tag 10, finde ich, darum geht's eigentlich. Also die anderen 9 Tage vorher sind wichtig und wertvoll, definitiv. Und aber der Tag 10 macht dann erst den eigentlichen, finde ich, Effekt irgendwann mal. Und an Tag 11 passiert auch nochmal irgendwas. Also das ist sehr, sehr gut organisiert, finde ich. Und ich habe jetzt ja da draußen sehr viele Techniken verglichen, die Vipassana heißen. Also in Thailand gibt es verschiedene Klöster, die Vipassana unterrichten. Aber die machen alle was anderes. Also auch selbst wenn es nach der Tradition von Ubakin ist, gibt es noch eine andere, nennt sich IMC, Thaishan Meditation Center, die auch danach unterrichten. Aber auch die machen es anders, ja. Und ich glaube, meiner Erfahrung nach ist Vipassana nach Goenka so das Beste, was du finden kannst, wenn es um diese Art von Meditation geht. Als andere, was Vipassana heißt, ist irgendwas anderes und in der Regel sogar extrem völlig unbrauchbar. Ich habe also einige Sachen in Thailand gelernt von Mönchen, die das wirklich den ganzen Tag praktizieren. Und es ist völliger Unsinn, behaupte ich, was da gezeigt wird. Es bringt kein Prozent von der Wirkung, die du da bei Goenka dann hast, bei dieser Methode. Nur so als Vergleich, ja, wer dann glaubt, der Vipassana hört diese Audio hier und macht irgendeine andere Richtung, nicht nach Goenka, sondern nach irgendwas anderem. Selbst wenn das IMC da annähernd schon in die Richtung auch arbeitet, aber durch ein paar Details, wie dass du halt dafür Geld bezahlst, deswegen halt nicht diese Paramis aufbaust, dass du an den Tag 10, der wird im Grunde nicht gemacht, ne, vernünftig beim IMC, wird weggelassen, Tag 11 gibt es gar nicht vernünftig. Also da fehlt einfach was, musst du merken. Und durch dieses Fehlen macht es diesen Effekt nicht mehr. Ne. Also auch Vorteile, wenn man so möchte, weil das Ganze dann noch leichter vielleicht fällt, auf andere Weisen das zu praktizieren. Aber deswegen gehst du da nicht hin. Du gehst da nicht hin, um möglichst leichtes Meditieren zu haben, sondern du gehst da hin, um möglichst effektives Meditieren zu haben. Und das ist halt nun mal Goenka Vipassana. Deswegen wirst du Zeiten zwischendurch haben, wahrscheinlich, wo du merkst, ey, was mache ich hier eigentlich? Das ist ja ganz schön krass und puh. Ne? Wenn du mal Zeiten hast, übrigens, wo es mal sehr schwer fällt, wo du echt merkst, boah, ich könnte jetzt packen und abreißen oder so und ey, das jetzt 10 Tage halt nicht aus und solche, also inneren Stimmen, die dann gerne mit einem sprechen, ja? Dann kann ich dir sehr empfehlen, den Abendvortrag abzuwarten, weil jeden Abend gibt es eine Stunde bis ein bisschen länger den Vortrag von Goenka. Und dann wirst du merken, die wissen ganz, ganz, ganz genau, was sie da machen. Die wissen auch ganz genau, was du da gerade durchmachst. Und das gehört dazu. Das ist nicht etwas, was nur du so erlebst und nicht dazu gehört zum Meditieren, sondern, ne, also wer glaubt, Meditieren wäre halt so ein rosarotes Pinselputzen. Das ist es halt nun mal nicht, sondern es ist halt genau genommen echt harte Arbeit, wenn man möchte. Und Karma-Bereinigung etc. Und das ist halt nun mal kein Kinderspiel und das ist halt auch nun mal kein Honigkuchen, ja, sondern es ist schon ordentlich, was da gefordert wird. Aber es ist auch ein extrem gutes Setting, was es dafür gibt bei Goenka Vipassana, um genau das in 10 Tagen mal zu erleben. Was kann das denn auch? Und das kann halt was. Also 10 Tage reichen dafür. Und du wirst nachher schon merken, wie viel Erleichterung da ist. Also ich persönlich finde immer, dass so 10 Tage, ich mache auch meistens auch länger, 15, 20 Tage manchmal, das ist krasser, als hättest du 10 Tage am Strand von Hawaii verbracht. Also vom Erholungsfaktor hast du dann wesentlich mehr dort. Auch wenn am Anfang überhaupt nicht vielleicht klar ist, warum das so funktioniert, weil sehr viel Leiden hat auch dann in den Zeiten passiert. Aber durch dieses Entkonditionieren des Geistes wirst du merken, es ist enormst erholsam und entspannend für den physischen Körper, entspannend für den Geist, beruhigend und so weiter. Noch so ein Punkt, also erstmal die Abendvorträge abzuwarten, würde ich empfehlen, bevor du irgendwelche Entscheidungen triffst, ja, weil die sind immer sehr motivierend, sehr klärend, auch was war los den ganzen Tag vorher, wie geht es jetzt weiter und so. Ne? Und dass du auf jeden Fall auf den mal wen wartest, wenn es mal schwierig sein sollte. Und wenn du merkst, okay, du hast jetzt vielleicht mal so eine Stunde oder so, wo es mal echt schwer fällt und mit Gleichmut, darum geht es die meiste Zeit, um Gleichmut, mit Gleichmut kommst du nicht wirklich viel weiter, dann empfehle ich dir, nimm Frieden. Ja, weil Frieden ist eine Art herzliche Version von Gleichmut. Und bei manchen sehr extremen Empfindungen habe ich gemerkt, kommt man mit Gleichmut nicht wirklich weiter. Dann brauchst du, finde ich, das ist etwas, man hat so gesagt, ja, man könnte Gleichmut als sehr mental lastig verstehen. Und wenn man Gleichmut als was Friedvolles versteht, dann geht es auch. Das geht nicht um das Wort, ja, sondern es geht um das Verständnis dahinter. Und wenn es zu mental lastig ist, dann wirst du merken, wird das Leiden irgendwann einfach zu groß und dann reicht dir Gleichmut nicht mehr. Und dann erinnere dich daran, probier doch mal mit Frieden jetzt zu arbeiten, friedvoll zu sein zu dem, was da gerade als geistige Erscheinung passiert, als Körperempfindung passiert. Und dann wirst du merken, dann geht es wahrscheinlich sehr viel leichter weiter. Dann noch eine letzte Geschichte. Und zwar, wenn du merkst, dass gerade sehr viele Gedanken passieren, ja, oder du halt gerade sehr konzentriert bist, aber kommen so Gedanken rechts und links rein. Was ich gemerkt habe, dann, was hilfreich ist, dass du durch die Nase kurz ausatmest. Ne? Weil diese Gedanken sind über die Atmung gekoppelt, habe ich gemerkt. Und entweder, wenn es halt eher generell beruhigend sein soll, dann einfach Anapana machen und zu lernen schon, wie das geht. Und da kannst du auch helfen, wenn du halt kurz, nicht jetzt die ganze Zeit, ja, sondern vielleicht für ein paar Atemzüge willentlich länger durch die Nase ausatmest, als du einatmest. Dieses längere Ausatmen sorgt dafür, dass dein Kopf runterfährt, könnte man sagen, ja, dein Denken runterfährt. Grundsätzlich. Wenn du merkst, nee, dein Kopf ist schon relativ klar, ab und zu mal kommt noch so ein Gedanke reingeflogen, dann hilft ein ganz kurzes, also Ausstoßen durch die Nase, so ein, ja, so ein, und dann ist der meistens schon wieder weg. So. Aber kann so ein Trick sein, kurz mal Stille im Geist zu schaffen, wenn mal hier was plappern sollte zwischendurch. Das sollte man jetzt nicht die ganze Zeit machen, sondern nach Bedarf. In der Regel reicht einfach Anapana und die Gedanken einfach links liegen zu lassen, dass sie nicht stören. Aber ab und zu mal wirst du merken, kann das hilfreich sein, sich wirklich mal zu sammeln auf eine Sache, die man da gerade macht. Und das sind so kleine Tools, ja, die sehr hilfreich sind. Mehr gibt es jetzt auch gerade gar nicht. Im Grunde ist das, was ich auch erklärt habe, gar nicht technikverändernd. Null, gar nicht, weil das braucht man gar nicht verändern. Die ist gut, so wie sie ist, ja. Und denkt dran, es ist ganz natürlich, dass es Zeiten gibt, wo es mal schwerfällt. Übrigens, was sehr, sehr häufig passiert, da nicht wundern, ja, das habe ich vorher auch gar nicht kapiert, bis ich dann Muster erkannt habe, wenn du mal Zeiten hast, die genauso kommen werden, wo du extrem effektiv, extrem leicht meditierst, wo es richtig, richtig gut läuft, ja, dann kann ich dir empfehlen, auch wenn dann ein Gong kommt, du könntest aufhören, könntest, mach ruhig weiter, ja, also du musst jetzt nicht deswegen, weil ein Gong kommt oder sowas, dann sofort unterbrechen, weil du wirst es nicht 10 Stunden am Tag, 10 Tage lang haben, dass es gerade super läuft, sondern ab und zu mal haben, dass es super läuft. Und da habe ich gemerkt, also es ist günstig, dieses Zeitfenster wirklich zum Nutzen zu sagen, ich mache es mal weiter, ne, so nicht aus Verlangen heraus, sondern einfach, weil es gut läuft, warum soll ich unterbrechen, nur weil ein Gong gerade kommt, wenn du natürlich gar nicht Hunger hast und dann zum Essen das Ganze geht, ja, sondern wenn es dann nach dem Gong halt nur eine kurze Pause heißt und dann weiter meditieren bedeutet, dann kannst du es auch später eine Pause machen. Ne? Also deswegen habe ich für mich gemerkt, ist sehr, sehr günstig und dass es sehr häufig vorkommt, dass wenn du richtig gute Zeiten gehabt hast mit sehr effektivem Meditieren, dass danach eine Phase kommt, wo es richtig, richtig schlecht läuft. Ja? Das gehört zusammen. Das ist wie so Achterbahn fahren, ja, mal wie so eine Waage, mal rechts, mal links, also wenn es mal sehr, sehr gut läuft, wird es auch danach wahrscheinlich sehr, sehr schlecht laufen oder andersrum, wenn es mal sehr, kann auch sehr gut sein, ja, dass es eine Weile sehr schlecht läuft und es wird nicht ein ganzer Tag sein, ja, sondern es wird ein paar Stunden vielleicht sein, ein paar Minuten sein, sehr unterschiedlich, weil einfach wissen, auch das geht vorbei, also dass du merkst, ey, jetzt meditieren, boah, ich bin so müde oder es geht viel zu schwer, es passiert überhaupt gar nichts, ja, dann sei im Frieden damit, dass du absolut gar nicht meditieren kannst gerade, ja, dann ist das so, damit kann man auch Gleichmut haben, auch wenn man gerade wirklich nicht zum effektiven Meditieren kommt. Aber selbst wenn es mal sehr schlecht läuft, wirst du merken, auch das geht vorbei und danach läuft es wieder sehr, sehr gut. Ja, also das gibt sich so ein bisschen die Hand. Wenn man das vorher weiß, ist das gut, dass man sagt, okay, es läuft super, auch daran nicht festhalten, danach kommt vielleicht eine Talphase, wo es mal nicht so gut läuft oder andersrum, gerade läuft es überhaupt nicht gut für ein paar Stunden vielleicht. Und einfach, auch das geht vorbei, damit im Frieden sein, gleichmütig sein und dann wirst du merken, danach geht es umso besser. Das gehört einfach zusammen. Jetzt so lange zu erklären, warum, braucht es auch nicht. Aber wenn das vorher, also ich wusste, also gemerkt, wenn ich das vorher gewusst hätte, ne, diese kleinen Hints, die kleinen Tipps mit dem Aufstehen und mit den Knien und mit dem Kissen ein bisschen höher sitzen und mit dem Atmen von mir, das hat auch, ja, solche Geschichten und Barfußlaufen eventuell und den Abendvortrag abwarten, so Kleinigkeiten, ne, wie gerade erwähnt, das hätte mir sehr geholfen. Dass ich diese 10 Tage noch ein bisschen entspannter und effektiver nutze, weil darauf kommt es ja an, dass du die Zeit effektiv nutzt, weil 10 Tage ist lang, ganz einfach. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt von meiner besten Freundin gehört, die hat 30 Urlaubstage pro Jahr und das ist die Zeit, die ich meditiere. Ja, ich mache dreimal im Jahr 10 Tage, mindestens 10 Tage Vipassana und das ist für mich Luxus, ja, also zu wissen, ich darf so lange Vipassana praktizieren pro Jahr, wie andere überhaupt einen Urlaub haben das ganze Jahr. Das ist, macht enorm demütig, dass das überhaupt mein Leben so hergibt, ja, wie das gerade läuft. Klasse. Aber dann heißt es aber auch, dass ich diese Zeit halt schätzen sollte und nutzen sollte effektiv und dann kein Killerfitz machen sollte. Also auch für dich gültig. Wenn du schon 10 Tage hingehst, dann nutzt die Zeit, ja, nicht verlangt oder so. Sei sanft mit dir, sei entspannt mit dir. Aber dass du halt immer daran erinnerst dich, warum bin ich eigentlich hier? Und ich will das lernen, wie das geht. Ich will richtig gutes Meditieren können. Und da gehört, finde ich, Vipassana nach Cuenca zu den Top-Meditationen da draußen, die existieren. Also Top 3, Top 4, Top 5 oder sowas. Danach gibt es nicht mehr, meiner Erfahrung nach, so, noch so viel, was richtig gut ist. Und ich selbst praktiziere es auch noch. Ne? Ich praktiziere seit Jahren Cuenca Vipassana und noch ein paar andere, die halt kompatibel sind, die ich rausgefunden habe. Andere, die es halt nicht sind, mache ich nicht mehr. Ne? Ganz klar, warum soll ich halt bremsen, wenn ich Gas geben will? Und muss man halt für sich selbst entsprechend nachher entdecken. Und ich verstehe vollkommen, auch vielleicht als Nebennotiz noch, dass das in den Zentren jetzt, dass sie das nicht wollen, dass man das mischt. Das ist auch gefährlich für einen Anfänger, definitiv, ja, würde ich auch nicht machen. Und auch im Nachhinein nicht, weil das ist nicht deren Job und das können die auch nicht leisten, zu unterscheiden, was ist denn jetzt okay und was ist jetzt nicht okay, ja, und was wird vielleicht dann auch verfälschend wirkend und was, dass es halt nicht mehr rein gelehrt werden kann. Das ist halt wichtig, dass sie das halt einfach sauber trennen, finde ich völlig verständlich, damit das eben sehr nachhaltig ist für jeden und bleibend ist für lange Zeit. Dass das auch nicht irgendwie über die Zeiten hinweg Veränderungen erfährt, die nachher vielleicht wieder zu dem Unsinn führen, die teilweise in Thailand beigebracht werden, auch Vipassana heißen, aber halt im Grunde fast keinen Effekt mehr haben. Ja. Und naja, ansonsten schau es dir mal an. Bei der Homepage findest du halt auch jetzt hier das bei Meditationen auf das Gehmeditieren. Das kann dir auch sehr helfen, habe ich gemerkt, ja, weil da sind oft Gärten, da du auch meditieren kannst, also gehen kannst. Und das Gehmeditieren finde ich auch enorm effektiv. Und zwar ist das nicht das übliche Gehmeditieren, was dann in Indien oder in Thailand beigebracht wird, sondern es kann intuitiv reinspürend im Körper, wo mir das quasi innerlich eingegeben, wie das funktioniert. Und das finde ich sehr nützlich als Kombination. Und was auch noch kommen wird, mal sehen wann, ja, ist das Stehen-Meditieren, wenn man halt im Stehen auch ideal meditieren kann. Das braucht ihr jetzt vielleicht so wie Vipassana für so einen Kurs nicht. Das Gehmeditieren ist da schon nützlicher. Aber auch das mag vielleicht mal eine Ergänzung sein hier und da. Und ja. Möge das dir dienlich sein, dass es die 10 Tage für dich etwas freudvoller und leichter gestaltet.